Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Einen wunderschönen guten Sonntagsmorgen bei strahlend blauem Himmel. Blau ist die Farbe der Sehnsucht, das werden Sie wahrscheinlich alle wissen. Ich freue mich heute auf dieses besondere Thema. Unerreichbar nahe, die Sehnsucht in uns allen. Unser Vortragender ist heute Peter Strasser. Herzlich willkommen, Herr Strasser, im Kepler-Salon.
Freut mich auch.
Mein Name ist Elfi Schulz. Ich bin heute Ihre Gastgeberin. Ich bin auch noch in der Funktion als Präsidentin des Vereins Freunde Kepler-Salon tätig. Der Verein braucht Freunde, beziehungsweise der Kepler-Salon braucht Freunde. Wenn Sie Mitglied werden wollen, stehe ich Ihnen nachher gerne für Fragen und natürlich Antworten gerne zur Verfügung. Jetzt zum Ablauf des Kepler-Salon, da immer wieder neue Gäste da sind, was uns natürlich sehr freut, möchte ich zum Ablauf einige Worte sagen. Es ist so, dass der Kepler-Salon immer aufgezeichnet wird und Sie können jeden Salon, bis auf wenige Ausnahmen, auch vom Vorjahr auf www.keplersalon.at abhören, nachhören, wenn Sie was versäumt haben oder genauere Informationen noch einmal nachhören möchten. Das ist ein Service vom Kepler Salon und aus diesem Grund haben wir ein Mikro und wir bitten Sie, dass Sie, wenn Sie nachher Fragen stellen, und ich nehme an, wird es vielleicht viele geben, dass Sie uns ein Zeichen geben und auf das Mikro warten, damit wir auch Ihre Fragen im Internet verstehen, nicht nur Ihre Antworten. Also das wäre ganz wichtig zu diesem Ablauf. Wir haben auch ein Gästebuch dort am kleinen Tisch liegen für Anregungen und Hinweise oder Kritik sind wir immer offen und würden uns freuen, wenn Sie sich dort eintragen. Heute gibt es noch ein besonderes Service, das ist so eine sogenannte Butterbrot-Matinee, gesponsert das Brot von Mauracher und die Butter von Lembach, also Bierbutter von Lembach. Und der Kaffee ist vom Verein Freunde Kepler Salon. Also wenn Sie jetzt schon genossen haben, nachher gibt es das auch noch. Ja, das wäre so der Ablauf des Kepler Salon und jetzt möchte ich unseren Gast, Peter Strasser, genauer vorstellen. Peter Strasser studierte Germanistik und Philosophie an der Universität Graz. Seit 1980 ist er Professor für Rechtsphilosophie an der Universität Graz und seit 1999 auch Gastprofessor an der Universität Klagenfurt. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der Geschichte und der philosophischen Grundlagen der Kriminologie sowie in der praktischen Ethik und besonders der Auseinandersetzung mit bioethischen Fragen. Ein weiterer Schwerpunkt sind seine Arbeiten zur Religionsphilosophie, zur Erkenntnistheorie, zur Ethik, zur Ontologie. Und er ist auch in der Metaphysik bewandert. Er ist Autor zahlreicher Publikationen. Peter Strasser, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitte.
Danke für die Vorstellung. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, wie ich am besten dieses Thema hier abhandeln sollte. Der äußere Grund ist der, es ist im Frühjahr dieses Jahres, also eigentlich im Frühsommer, ein Buch erschienen von mir zu diesem Thema Sehnsucht. Das ist der äußerliche Anlass. Und wir haben uns dann entschlossen, nicht aus diesem Buch irgendeinen Ausschnitt zu bringen, sondern einen kleinen Text, den ich vorveröffentlicht habe in der Presse vor einiger Zeit und der Ihnen auch, wie ich sehe, hier
gibt's einige Exemplare
vorliegt. Ja. Das war das Original im Übrigen, das deshalb zeige ich nur deshalb her, aus dem Spektrum, wer das nicht kennt, weil das ist ja wirklich ein sehr schönes Bild von einem alten, krantigen Menschen, der also hier an einer grauen Hauswand vorbeigeht, ganz trostlos, und hier ist ein Rollladen heruntergelassen, fast zur Gänze bei einem Geschäft, da steht Riviera drauf, also das scheint ein Tourismusgeschäft gewesen zu sein, das irgendwie eingegangen ist im Laufe der Zeit. Irgendwie ist das ein sehr nettes Bild, auch zerbröckelt, der Verputz von der Wand, und der denkt sich etwas, was möglicherweise etwas mit Sehnsucht zu tun hat. So, was ich machen möchte, ist also mit diesem Astronautenset, das man mir verpasst hat hier, ich fühle mich also etwas sperrig, weil wenn man nämlich Brillenträger ist und man hat es dann auch noch drauf, dann...
ich leide genauso wie Sie.
Nein,
es ist nicht so schlimm.
Okay, also ich möchte diesen Text Ihnen einfach vortragen, das dauert etwa 20 Minuten. Und anschließend haben Sie mir gesagt...
Moment.
Ich bin das Mikro, das wird hier drinnen versteckt. Sehen Sie? Ich bin zwar für Sie hörbar, aber nicht für die geheimen Mächte, die das alles mithören. Geht's jetzt?
Ja, Sie muss jetzt
also,
nachschauen.
Sie
glaubt schon, ja, ja.
Geht schon, okay. Also dieser kleine Text gliedert sich in 5 Abschnitte... 4 kleine Abschnitte und einen winzigen Abschnitt. Und ich beginne der Reihe nach mit dem ersten Abschnitt. Der trägt den Titel Die wahren Paradiese, also nicht mit AR, sondern mit dem H dazwischen, die wahren Paradiese. Alles hat seine Zeit. Die Sehnsucht braucht ihre. Kindern wird die Zeit leicht zu lang. Sie kennen noch keine Sehnsucht. Vielmehr tragen sie den Keim von etwas in sich, was sie einst vielleicht zu Sehnsüchtigen machen wird. Den eher Grüblerischen unter uns wird im Laufe der Zeit nach und nach bemerkbar werden, dass die Sehnsucht, während sie sich an einem flüchtigen Ereignis entzündet, einem Duft, einem Farbglanz, einer Atmosphäre, doch Ausdruck eines viel tieferen ist, der Sehnsucht in uns allen. Was ist das? Die Einsicht reift gründlich, man findet sie erst auf Seite 3940. Ich spreche von der deutschen Ausgabe des Hauptwerks von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, die von Eva Rechel-Martens besorgt wurde. An jener Schlüsselstelle des letzten 10. Bandes mit dem Titel Die wiedergefundene Zeit heißt es, denn die wahren Paradiese sind Paradiese, die man verloren hat. Das klingt paradox, und paradox ist es auch. Die wahren Paradiese sind Paradiese, die man verloren hat. Aller Sehnsucht eignet diese paradoxe Struktur, die nicht bloße Struktur, sondern Einsicht ist. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide, klagt es in Goethes Mignon-Gedicht. Und das ist so wahr, wie es oberflächlich ist. Denn wenn die Sehnsucht ein Leiden darstellt, dann ist sie ein glückliches, besser noch ein beseligendes Leiden, eine leidvolle Beseligung. Warum denn sind die wahren Paradiese akkurat jene, die man verloren hat? Unsere Kultur sollte die Antwort auf diese Frage vertraut sein. Sie findet sich bereits in der biblischen Paradieseserzählung, ja, dort zuallererst. Solange Adam und Eva im Garten Eden verweilen dürfen, wissen sie noch nichts vom Paradies. Sie sind, salopp gesagt, mittendrin. Und deshalb ist es ihnen zu nahe. Erst die Verstoßung aus dem Garten befähigt sie zur Einsicht, dort gewesen zu sein. Das, möchte man sagen, ist die wahre Funktion des Sündenfalls. Erst nachdem das Paradies für die einst unschuldigen Gotteskinder verloren ging, lebt es in ihnen verinnerlicht fort, als etwas ihnen zutiefst Eigenes. Nach dorthin werden sie fortan zurück wollen. Eden ist ihre Urheimat. Es ist ihnen das Nächste, das freilich unerreichbar bleibt. Die unerreichbare Nähe, markiert das Sehnsuchtsziel und erst als unerreichbar nahes ist aus dem Paradies das wahre Paradies geworden. Das geht viel tiefer und reicht viel weiter, als die biblische Episode auf den ersten Blick erkennen lässt. Unsere ganze abendländische Kultur bezog ihre Art der Lebendigkeit aus der Zusammenführung zweier Motive oder Gestimmtheiten, die einander radikal entgegengesetzt zu sein scheinen. Da ist einerseits das Motiv der Urheimat als fraglos kindlicher, als begriffsloser und daher absoluter Geborgenheit. Sein Prinzip Hoffnung hat Ernst Bloch mit der Formulierung ausklingen lassen, Heimat sei etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. So hört der dritte Band, ist auch jenseits der Seite 1000, auf. Heimat ist etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Leider hat Bloch, der Herzensmarxist und leider auch Stalinist, diese Stimmung aktivistisch missdeutet. Als ob hinkünftig die Proletarier aller Länder danach streben sollten, aus dem Vorschein jener Heimat, die unschwer als die Ahnung des wahren Paradieses zu entschlüsseln wäre, den klassenlosen Staat zu schmieden. Was daraus wurde, ist bekannt, das Massenelend des realen Kommunismus. Andererseits hat sich aus der Stimmungslage unerreichbarer Nähe, das heißt aus jeder Abwandlung der Paradiesessehnsucht, die begrifflich zugespitzte Unterscheidung zwischen dem Faktischen und dem Wahren entwickelt. Selbst wenn wir faktisch im Arbeiterparadies leben würden, so wie heutzutage Millionen Menschen einmal jährlich in einem touristisch annoncierten Urlaubsparadies, bliebe doch immer die eine, die entscheidende Frage. Und ist das nun schon das wahre Paradies? Die Frage wäre rhetorisch, denn die Antwort müsste, solange wir leben, stets und notwendig lauten, nein. Unter der Perspektive der Sehnsucht ist uns allen, ist das Faktische niemals das Wahre und sei es das Menschenmögliche. Zweitens, Sonnenuntergänge rundum. Sehnsucht ist nicht schlichte Romantik, harmlose Schwärmerei. Auf zeitgemäße Weise romantisch zu sein, bedeutet, die Dinge des Lebens gleichsam bengalisch beleuchtet zu sehen, mit tapezierten Sonnenuntergängen rundum. Und wenn es einmal gewagt dahergehen soll, dann eben wildromantisch. Die Gebirgsschlucht, der Wasserfall, das Dröhnen des Dschungels. Die Dinge verlieren ein wenig ihre Umrisse und man selbst mit ihnen. Dem Romantiker weht aus allem, besonders der Liebe, ein Hauch der sprichwörtlich blauen Blume entgegen. Die Folge: moderate Unendlichkeitsgefühle. Kein Grund zur Sorge, die romantisch gelegentlich angewehte Seele ist gewöhnlich imstande, sich zwanglos zu normalisieren. Der zeitgemäße Stoßseufzer des Gelegenheitsromantikers lautet: schade, aber nichts zu machen. Der chronisch Sehnsuchtsfixierte hingegen ist besessen und oft weiß keiner genau, wovon eigentlich. Er kämpft nicht einfach gegen Windmühlenflügel, die nur er sehen kann, nein, es ist vielmehr, als ob er sich Windmühlenflügel umgeschnallt hätte, um mit ihnen immerfort unbelehrbar im Kreis einem Ziel entgegenzufliegen, das niemand, der auf dem Boden der Tatsachen steht, sehen kann. Das Sehnsuchtsziel scheint im Unendlichen zu liegen, aber die Wahrheit ist oft zu beschämend, als dass der Sehnsüchtige sie zu erkennen vermöchte. Der Sehnsuchtsnarr aus Liebe kann sich schließlich kaum noch an das Lächeln, geschweige denn das Gesicht der Geliebten erinnern, einer Geliebten, die er womöglich nie besaß, was ihn nicht daran hindert, ihr nach wie vor seine unverbrüchliche Treue zu schwören. Das ist natürlich Scott Fitzgerald, der große Gatsby, der an dieser Obsession leidet. Alles, was er tut, tut er in dem närrischen Glauben, sich dem Objekt seines Sehnens näher zu bringen, indem er sich ihm würdig erweist. Und was ist die innerste Triebfeder seines Wahnsinns? Die Liebe? Jedenfalls nicht die konkrete Liebe und erst recht nicht der ganz konkrete Sex. Es ist die fixe Idee, eher das sehnsüchtig Liebende verhalte sich dem Objekt seiner Sehnsucht gegenüber nur dann angemessen, solange er ihm vorbehaltlos dient. Er darf keine Einwände gelten lassen, keine Bedingungen stellen. Der Gedanke an eine Deadline seiner Sehnsucht kommt ihm pervers vor. Wer sich vorbehaltlos nach der Liebe sehnt, der hat einen Schwur auf die Ewigkeit geleistet. Der wahrhaft Sehnsüchtige wird niemals untreu werden. Nicht in diesem und nicht in einem anderen Leben. Drittens, der schlechte Ruf der Sehnsucht. Kurzum, die Sehnsucht gehört für den Realisten, wenn schon nicht ins Irrenhaus, dann ins Kitschkabinett. Dort hat sie ihren Herzschmerzplatz. Ansonsten aber im wirklichen Leben, auf das es ankommt, steht die Sehnsucht in einem schlechten Ruf. Zu Recht, sagt der Realist. Wie viele plagt die Sehnsucht nach Dingen, die für immer vorbei sind. Man sehnt sich nach einem Menschen, der tot ist. Man sehnt sich zurück nach einer Epoche, die untergegangen ist. Man sehnt sich danach, den Garten der eigenen Kindheit wieder betreten zu dürfen, obwohl die Bagger dort längst das Loch ausgehoben haben, über dem das Einkaufszentrum thront. Die Sehnsucht, sagt der Realist, ist eine unproduktive Haltung. Sie führt ins Leere, nach dorthin, wo nur noch die fahlen Gespinste einer kaum noch erinnerten Realität locken, in denen die Fantasie herumirrt und zappelt. Das sind so Altersheimbeschäftigungen zwischen Körperpflege, Essen und Schlaf. Sie spielen in den Abstellecken und Döswinkeln unserer dynamischen Wirkwelt. Unproduktiv sehnsüchtig empfindet aber auch jener, der sich nach fernen Ländern sehnt, nach einem Leben fernab von den Routinen des Alltags, während er nichts weiter tut, als Tag aus, Tag ein sein gewohntes Leben zu leben. Dazu gehört dann und wann ein sogenannter Traumurlaub. Doch wohin immer der Sehnsuchtsfixierte reisen mag, und sei es rund um die Welt, er wird das Land, nach dem er sich sehnt, nie erblicken. War das der Grund, warum Martin Heidegger, der tausende Seiten den alten Griechen und ihrer ahnenden Schau des Seins gewidmet hatte, sich dann im Alter nur widerwillig überreden ließ, die einzigen Stätten ihres Wirkens zu besuchen, als Tourist und Enttäuschter, ohne innere Teilhabe vor Ort? Nicht die Reiselust bemängelt der Realist, wie könnte er, geht's dem Tourismus gut, geht's uns allen gut, sondern den Erwartungsüberschuss, der mit dem Sehnsüchtigen reist. Es ist das Gegenbild, das Fluchtbildartige, das die Sehnsuchtsferne für den Realisten in ein schiefes Licht drückt. Denn indem man nach dem Unerreichbaren greift, vergeht man sich am Ideal des Tüchtigen. Hic Rhodus, hic Salta. Die alten Römer, die es mit ihrem Sinn für Realitäten, ihrem Handwerk des Herrschens verstanden, ein Weltreich aufzubauen, hatten keinen Sinn für das unendliche Begehren des Sehnsuchtsnarren. Demgegenüber der Sehnsüchtige, statt zielstrebig anzupacken, was sich erfolgreich vollenden ließe, überlässt er sich dem Opium des Unerreichbaren. Wehmutsdüfte und eine süßliche Melancholie sind seine Begleiter. Das ist morbid, das ist asozial, das überzieht schließlich das ganze Leben mit einem krankhaften Glanz der Vergeblichkeit. ein Entzehren und eine Auszehrung, die alle gesunde Lebensenergie lähmt. Dennoch, die Stimmung unerreichbarer Nähe und das Streben nach Vollkommenheit, nach dem Absoluten, sind uns gleichsam in die Wiege gelegt. Sie bilden den Kern der Sehnsucht in uns allen. Oder sollte man besser sagen, so war es bisher. So ist es die längste Zeit über gewesen, während wir nun bereits in jenes Zeitalter eingetreten sind, vor dem Friedrich Nietzsche graute, als er in seinem Prophetenbuch Also sprach Zarathustra von den letzten Menschen sprach. Ich zitiere, so steht es bei Nietzsche. Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern? So fragt der letzte Mensch und blinzelt. Die Erde ist dann klein geworden und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar wie der Erdfloh. Der letzte Mensch lebt am längsten. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln. Zitat Ende. Der letzte Mensch ist der pragmatisch Genügsame. Er strebt nicht nach dem wahren, sondern dem Menschen möglichen Glück. Es ist der sehnsuchtslose Wellness-Mensch, der mit Nietzsches Worten den Pfeil der Sehnsucht nicht mehr über den Menschen hinausfliegen lässt. Kein Zweifel, unsere postmoderne westliche Kultur zeigt Züge, die an Nietzsches letzten Menschen gemahnen. Ihr Credo ist die utopienlose Anhäufung von Wohlfühlgefühlen oder Wohlfühlgütern. Zugleich aber leidet sie unter dieser ihrer Beschränktheit, die freilich nicht grundlos, sondern eine Folge historischer Katastrophenlehren kaum überbietbaren Ausmaßes ist. Viertens, willenloses Wünschen. Wie die Sehnsucht, so gehört auch die Hoffnung zu den menschlichen Grundgefühlen. Nicht umsonst postuliert das Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was die Hoffnung jedoch von der Sehnsucht trennt, ist der Umstand, dass es eine Politik der Hoffnung gibt, religiös ebenso wie weltlich. Und dass einer solchen Politik riesige Hoffnungskollektive zuwachsen können. In dieser Hinsicht sind Christentum und Marxismus vergleichbar. Beide gründen ihren Elan auf utopische Radikale. Ihr Zentrum bildet die Erwartung, dass die herrschenden schlechten Verhältnisse bald ihr Ende finden werden. Das neue Jerusalem, das die Johannesapokalypse visionär beschwört, und die endgültige, von Marx und Engels prophezeite Aufhebung der Entfremdung im klassenlosen Staat mögen weit auseinanderliegen. Weit auseinanderliegenden Welten und gegensätzlichen Weltanschauungen angehören. Strukturell haben sie dennoch große Ähnlichkeit. Und so ist es in der Menschheitsgeschichte keine Seltenheit, dass die Utopie zu einer Triebkraft der Massen und als solche außerordentlich militant wird. Wer sich ihr in den Weg stellt, wird als Erzfeind empfunden und entsprechend behandelt. Beiseite geschafft. Daher verwundert es kaum, dass im Namen der Hoffnung, ohne die wir einerseits nicht leben könnten, doch andererseits die abscheulichsten Verbrechen, einschließlich des Völkermords, begangen wurden. Demgegenüber ist die Sehnsucht in uns allen nichts, was sich zum Prinzip einer Hoffnung erheben ließe. Sie lässt sich nicht kollektivieren. Es gibt keine Politik der Sehnsucht. Ein Gläubiger mag voller Inbrunst hoffen, dass seine unsterbliche Seele einst von Gott zu sich genommen wird. Und das ist dann genauer besehen dennoch etwas anderes, als sich nach jener Geborgenheit des Matthias Claudius zu sehnen, über die sein Gedicht Die Sternseherin Liese seelenvoll spricht. Zitat. Für mich das Sehnsuchtsgedicht schlechthin. Ich sehe oft um Mitternacht, wenn ich mein Werk getan und niemand mehr im Hause wacht, die Stern am Himmel an. Dann saget unterm Himmelszelt mein Herz mir in der Brust, es gibt was Besseres in der Welt als all ihr Schmerz und Lust. Ich werf mich auf mein Lager hin und liege lange wach und suche es in meinem Sinn und sehne mich danach. Aber hofft denn die Sternseherin Liese nicht von diesem Bessern angenommen und aufgenommen zu werden? Sagen wir so, die Hoffnung ist in den seligen Momenten gar nicht thematisch, da Liese die Sterne am Himmel, ihre Pracht und Herrlichkeit betrachtet. Zitat: Sie gehen da hin und her, zerstreut als Lämmer auf der Flur, in Rudeln auch und aufgereiht, wie Perlen an der Schnur. Sich nach etwas sehnen ist eine Stimmungslage, die im Gegensatz zur Hoffnung durch einen Moment des willenlosen Wünschens gekennzeichnet ist. Willenloses Wünschen? Gewiss, wenn sich eine Frau nach einem Kind sehnt, dann ist da nicht bloß ein Wünschen, noch dazu ein willenloses. Der Alltagsbegriff der Sehnsucht deckt ein breites Spektrum an Stimmungen ab und doch auch im handfesten Willensmoment des Kinderwunsches. Auch im handfesten Willensmoment des Kinderwunsches schwingt das Sehnsuchtsmotiv der wahren Erfüllung erlebnishaft mit. Jene Stimmungen hingegen, welche das unerreichbar nahe am deutlichsten verkörpern, befinden sich dort im Spektrum, wo die gleichsam aufs Unendliche zielende und daher ins Ziellose gehende Sehnsucht der Sternseherin Liese ihren Ort hat. Fünftens, Gesicht im Sand mit Fragezeichen. Unser menschliches Sein ist wesenhaft ein sehnsüchtig Sein. Sobald wir sehnsuchtslos werden, beginnen wir, Nietzsches Erdflöhen zu ähneln. Mag sein, diese erfinden das Glück für alle, das keinen Pfeil benötigt, um über den Menschen hinauszufliegen. Würde das dann etwa bedeuten, den Menschen, das heißt uns selbst, neu zu erfinden? Nein, es würde mit Michel Foucault gesprochen bedeuten, dass der Mensch, ich zitiere, verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Jetzt denke ich, Sie warten schon sehnsüchtig auf das Mikrofon und können jederzeit Ihre Fragen stellen. Wollen Sie noch etwas drüber nachdenken? Jetzt. Gut. Für mich war immer, wenn ich etwas nicht erreicht habe, so, okay, ein erfüllter Wunsch ist ja eine Sehnsucht weniger. Das hat mich so über den Alltag hinweg geholfen. Ist die Sehnsucht immer etwas nach etwas Unbekannten oder scheinbar Bekannten? Also das ist noch für mich immer sehr vage. Ist es jetzt etwas, was ich schon im Kopf habe, was ich definieren könnte, oder ist es, der Kinderwunsch ist etwas Konkretes, das zu sehen. Ja, sicher, aber die Sehnsucht nach dem Paradies, ich war nicht im Paradies, wie stellt man sich das vor? Ja? Also, das ist ja etwas Unbekanntes und trotzdem hat man eine Sehnsucht nach diesem. Also, das sind für mich zwei verschiedene, Ausgangspunkte für Sehnsucht. Wie sehen Sie das?
Ich wollte nur sagen, meine, über Sehnsucht zu reden und zu schreiben ist deshalb auch irgendwie interessant, weil das ein Spektrum ist, nicht? Auf der einen Seite gibt es relativ konkrete Wünsche, das habe ich eben auch angesprochen, also ein Kinderwunsch ist was ganz Konkretes. Aber interessant ist, dass viele Eltern, die sich Kinder sehr wünschen, ja, dann sich auch wünschen, es möge aus ihren Kindern etwas werden, wovon sie nicht genau wissen, was. Sie wissen nur, es soll irgendetwas Vollkommenes aus ihnen werden. Dieses begriffslose Element steckt auch in der ganz konkreten Sehnsucht drin. Man weiß ja, was man will, wenn man ein Kind will. Man spürt regelrecht schon das, was man dann tun kann oder nicht tun will oder wird, wenn man ein Kind haben wird endlich. Aber da steckt noch mehr drinnen. Da gibt es einen Überschuss. Ja? Ich habe also das Gefühl der Sehnsucht, so als ein typisches Überschussgefühl behandelt. Das ist eben auch das, was Bloch meint. Jedem hat das schon in die Kindheit geschienen, also ein seltsames Gefühl absoluter Geborgenheit. Das beschreiben auch sehr viele Autoren. Es ist ein ganz merkwürdiges Glücksgefühl, das Sie bei Marcel Proust finden, nicht nur auf der Seite 3400 irgendetwas, sondern es taucht vorher in diesen ganz bestimmten Glücksmomenten, die er hat, wenn er die Madeleine kostet, sie zuerst in Tee eintaucht und dann das Kind kostet. Da hat er dieses unausdrückbare Glücksgefühl, da steckt etwas drinnen, was er nicht ausdrücken kann. Ja? Und das hat auch die Sternseherin Lise, wenn sie sich die Sterne am Himmel anschaut. Ja? Sie sagt auch, das ist interessant, es gibt was Besseres in der Welt, nicht außerhalb der Welt, in der Welt, als all ihr Glück und Lust. Das ist das Tolle an dem Gedicht. Sie sagt, es gibt was Besseres in der Welt. Es ist etwas in der Welt, was sie nicht ausdrücken kann, was ihr aber angesichts des Sternenhimmels irgendwie evident zu sein scheint. So, es ist immer dieser begrifflose Überschuss, der da sein muss, damit aus einer ganz klar definierten Hoffnung, zum Beispiel meine Hoffnung, heute doch noch vielleicht in dieses Center zu kommen, wo ich gestern nicht mehr reinkam, weil es um 18 Uhr zusperrt. Das ist doch was ganz was Konkretes, nicht? Also in die Elektronik.
Als Elektroniker.
Als Elektroniker hineinzukommen, nicht? Das ist was ganz Konkretes. Die Sehnsucht ist wesentlich mehr und der entscheidende Teil ist dieser begrifflose Überschuss, würde ich sagen. Und weil ich den Scott Fitzgerald erwähnt habe, der große Gatsby. Das ist ja verfilmt worden. Ich weiß nicht, viele von Ihnen haben den Film auch gesehen. Aber das Problem des Filmes ist, dass er letzten Endes doch nicht mehr zeigen kann als die schöne Oberfläche. Es ist ein toller Film, aber er kann nicht mehr zeigen als die schöne Oberfläche. Im Buch selber ist ja die Besessenheit des Helden von seiner Geliebten, die er nie besessen hat, weil er muss ja in den Krieg ziehen. Und dann hat er sich mit ihr sozusagen ausgesprochen schon vorher und er ist ihr versprochen sozusagen, aber sie ist jung und möchte was vom Leben haben und ihr wird das zu dumm, dass der jetzt, nachdem er eigentlich heimkommen sollte, noch irgendwohin abkommandiert wird und dann heiratet sie einen Mann, der ist durchaus in Ordnung, ein Pragmatiker, der kann was auf die Füße stellen, sie lebt in Reichtum und es geht ihr gut und es ist ihr fad. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Liebhaber, nicht? Den Gatsby, der an und für sich ein Leben führt, das wahrscheinlich ein verbrecherisches Leben ist. Das wird nur angedeutet. Der begeht schreckliche Dinge im Laufe seines Lebens. Aber etwas in ihm bleibt rein. Und das ist das, was der Autor auch so beschreibt. Etwas bleibt rein und unverletzlich und kann nicht beschädigt werden durch alle diese Untaten. Und das ist dieser Überschuss, dieser Sehnsuchtsmoment. Der weiß schon gar nicht mehr, wie seine Geliebte ausschaut. Und natürlich, als er sie dann trifft, es gibt ein kurzes Beisammensein und dann, Sie wissen noch nicht, ist Katastrophe und alles endet ganz katastrophal. So endet halt die Sehnsucht im Roman. Muss aber nicht. So,
also geht das über den Tod hinaus dann.
Ja, eben, über den Tod hinaus. Deswegen ist sie ein gutes Symbol für dieses Sehnsüchtigsein über den Tod hinaus, weil es diesen Überschuss drinnen gibt, der aber kein konkretes Ziel dann mehr hat. Nicht? Der das Sehnsuchtsziel gewissermaßen entbegrifflicht. Also das ist, wenn man darüber nachdenkt, der interessanteste Punkt dabei. Und hat mit konkreten Hoffnungen zwar auch, aber nicht nur zu tun.
Bitte, eine Frage.
Ja, ich glaube, die Sehnsucht hat im Prinzip eher eine negative Wurzel. Denn ein Mensch, der in jeder Beziehung glücklich ist, nicht krank, nicht alt, nicht arm, nicht einsam, der braucht ja keine Sehnsucht.
Genau.
Die Sehnsucht geht eigentlich, Sie sagen auch, nach etwas Besserem. Also eigentlich eine gewisse Unzufriedenheit
gebiert die Sehnsucht.
Gebiert die Sehnsucht. Ist das richtig so?
Ja, die Frage ist nur, ob diese Unzufriedenheit etwas ist, was wir schauen sollten, dass wir davon uns befreien. Ich meine, von vielen Orten der Unzufriedenheit sollte man sich befreien, oder? Wenn ich unzufrieden bin mit meiner Matratze, auf der ich mich abends niederlege, dann werde ich schauen, dass ich eine bessere Matratze bekomme, oder? Lächerlich, gibt genügend Matratzen. Die Frage ist, ob die Sehnsucht etwas Ähnliches ist. Also Nietzsche, der Friedrich Nietzsche, der lässt es seinen Propheten, nicht, den Zarathustra sagen, der würde sagen, dann hört man überhaupt auf, Mensch zu sein, wenn man sich seiner Sehnsucht entledigen will. Ja? Dann wird man zu diesem Erdfloh. Aber der Erdfloh hat eine Point, weil der Erdfloh ist nämlich der glückliche Mensch. Der hat keine Sehnsucht mehr. Der hat es sich einfach nett eingerichtet. Der hat sich nett eingerichtet. Und dann habe ich gerade gestern in der Zeitung gelesen, die Psychologen aus Harvard, also die untersuchen alles. Und so haben sie natürlich jetzt auch untersucht, wer der glücklichere Mensch ist. Und übrigens, offenbar im Anschluss an Untersuchungen, die sie an diesem Indianerstamm, den ein Anthropologe namens Everett untersucht hat, das Buch ist jetzt auf Deutsch erschienen, heißt Das glücklichste Volk. Die haben sie auch schon untersucht, diesen Stamm, und sind draufgekommen, die sind viel glücklicher wie wir. So, jetzt haben sie bei uns Studenten untersucht und sind draufgekommen, die glücklichsten sind diejenigen, die sich am wenigsten um die Zukunft kümmern. Ja. So, also die Perspektivelosen, die einfach hier und jetzt ihre Freude haben wollen, ihren Spaß haben wollen, Glück jetzt, das ist das Programm. Also was gibt es dagegen zu sagen? Irgendwie bin ich fast hilflos, weil okay. Ich will nur sagen, Nietzsche hätte gesagt, das sind eben diese Erdflöhe, die kriegt man nicht weg, weil das bewährt sich einfach. Einfach glücklich sein ohne Lebensnot. Die Frage ist das der Punkt, um den wir uns wirklich so sehr bemühen sollten? Bitte.
Zum Thema rückwärtsgewandte Sehnsüchte. Ich denke nicht, dass man wirklich ein konkretes verlorenes Paradies sich zurücksehnt. Das gibt es ja oft nicht. Das gibt es eigentlich nie. Und viele Kindheiten sind ja auch nicht gar so glücklich. Rückwärtsgewandte Sehnsüchte betreffen, glaube ich, zwei andere Dinge. Erstens nach einem Zustand, als man noch mehrere Wahlmöglichkeiten hatte. Ja, die Verzweigungen, die man gehen musste im Leben, noch nicht verzweigt waren, als man noch mehr Möglichkeiten hatte. Also als noch vieles offen war. Und zweitens sehnen sich viele zurück, sozusagen nach der Gültigkeit des ursprünglich erworbenen Weltbildes, weil solange das gültig ist, ist man selber auch gültig. Und oft ist es ja für viele schon ein Glück, wenigstens in die eigenen Abgründe zu fallen und nicht in Unbekannte. Weil in den eigenen Abgründen kennt man sich, weiß man wenigstens warum, wieso und kennt sich aus. Sehnsucht ist ja ständig überall da. Die ganze Schlagerindustrie lebt von Sehnsüchten. Auch in einem Zustand, in dem, ähnlich mit dem ersten, was ich gesagt habe, als Probleme noch nicht vorhanden waren, die man hat. Das ist jetzt die Beatles oder so. Ne? Aber ein bisschen Sehnsucht muss man sich schon immer leisten, auch, denke ich, weil das gehört zum Menschsein dazu. Und zweite ganz kurze Frage, es gibt auch Sehnsüchte nach vorne, ne? Also Utopien. Natürlich scheitern Utopien immer und sind voller Täuschungen, Irrtümern und Missbrauch, aber ohne Utopie geht da überhaupt nichts weiter, sozusagen. Ne? Also, was Sie den Marxismus erwähnt haben, ohne diese Irrtümer wären auch konkrete Sozialgesetzgebungen nicht zustande gekommen. Also Sehnsucht kann schon auch nach vorne geben, denke ich. Da habe ich jetzt noch nichts gehört von Ihnen. Das wollte ich Sie fragen.
Sehnsucht nach vorne gerichtet.
Über das habe ich nicht gesprochen. Ich dachte mir, über Utopien habe ich geredet. Das Problem der Utopien ist irgendwie, dass wenn sie sich erst einmal wirklich zu realisieren beginnen, dann kann ich Ihnen nur eines empfehlen, packen Sie zusammen und rennen Sie davon, so schnell es geht. Weil ich kenne keine einzige Utopie, die nicht in ihr schreckliches Gegenteil umgeschlagen wäre, wenn sie wirklich kollektiv durchgezogen worden ist. Jetzt kann man natürlich sich überlegen, ob die Demokratie westlich-liberalen Zuschnitts auch so eine Utopie ist. Ich würde sagen, die meisten würden sagen, nein. Die Demokratie ist gerade jene Art des Staatswesens, das versucht, möglichst viele Grundfreiheiten und Grundrechte für die Menschen zu sichern, indem sie die utopischen Radikale so weit wie möglich zurückschraubt. Runterschrauben mit dem utopischen Impetus oder des utopischen Impetus und dafür Grundsicherung, was Freiheiten und Rechte einer fundamentalen Art betrifft. Wenn Sie das allerdings als Utopie, als die wahre Utopie ansehen, dann leben wir in der wahren Utopie. Dann meine egal ob gerade jetzt in Wien eine rot-grüne oder rot-schwarze Koalition oder was weiß ich, oder also der Berlusconi.
Ich möchte nicht uneinsichtig wirken.
Bitte?
Ich möchte nicht uneinsichtig
aber wirken. Gottes Willen.
Aber die Demokratie war schon auch eine gewaltige Illusion und Utopie. Denken, wenn Sie die Geschichte der Aufklärung in Frankreich verfolgen, war das eine kühne Utopie. Ne?
Ja, aber das war schrecklich. Die
Mittel zu erreichen.
Natürlich, denken Sie an den Terreur. In Frankreich, die Aufklärung in Frankreich heißt durchgeführt französische Revolution. Und die war auch notwendig.
Eben, ja.
Weil natürlich die Aristokratie war sowas von verkommen, das kann man sich überhaupt heute nicht mehr vorstellen. Aber die Kosten waren entsetzlich.
Ja.
Bis sich das wieder alles stabilisiert hatte. Das heißt, dass dem Utopischen etwas verfassungsmäßig Republikanisches geworden ist. Nicht? Dass da muss man sagen, Leichenberge pflasterten den Weg, nämlich von der Utopie zur realen Freiheit. So ist es in der Geschichte.
Gut, wir werden uns da jetzt nicht einigen. Also wenn Sie jede Utopie grundsätzlich so radikal ablehnen, dann rechtfertigen Sie jeden gegenwärtigen Zustand, so schlecht auch immer sein mag.
Also bitte.
Ja, Sie haben ja...
Nein, man muss schon unterscheiden. Ich meine, ich bin sonst kein Popperianer, aber da würde ich schon sagen, hat Karl Popper irgendwie das Richtige gesagt. Er hat gesagt, sicher, Plato war ein Utopist und die Vorstellung eines platonischen Staates, da kann man auch nur davonrennen. Das ist reinster Totalitarismus. Marx und Engels waren Utopisten, aber die Umsetzung durch Lenin und Stalin, ich meine, darüber müssen wir heute nicht mehr diskutieren. Deswegen war Popper ein Vertreter, wenn man will, für viele ist das fad geradezu, Vertreter einer westlichen Demokratie in der Form, wie ich sie vorhin angesprochen habe und wie sie die unsere ist. Natürlich können Sie sagen, auch in unserer Welt gibt es noch immer das Utopische. Aber bitte sagen Sie mir jetzt, worin könnte das Utopische in unserer Demokratie eigentlich liegen? Ich würde mich fürchten vor dem Utopischen. Der Strache hat ja eine Utopie, glaube ich, oder? Vielleicht hat der Strache eine Utopie. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er eine hat, aber nehmen wir an, er hätte eine. Dann wäre das eine, da würde ich davonrennen. Bei den Grünen bin ich mir nicht sicher. Die hatten eine Utopie. Allerdings, das war eine interessante Form der Utopie. Sie war zunächst einmal nur darauf gerichtet, zu bewahren. Also jetzt komme ich einmal zu der Utopie, wo ich sagen würde, okay, die ist in Ordnung. Da gibt es Dinge, die, wenn sie verschwinden, würden ein Loch hinterlassen, etwas, was uns allen fehlen würde. Die Hainburger Au zum Beispiel. Wenn dort die Grünen hingehen und sich hinsetzen und sagen, okay, es gibt bereits einen Baubeschluss, trotzdem ist uns wurscht, wir leisten zivilen Widerstand, wir setzen uns hin und lassen uns von der Polizei wegschleppen. Da steckt schon eine Utopie der Natur dahinter. Allerdings eine, die finde ich bis hierher okay. Das ist wichtig, dass es solche Leute gibt, die so etwas tun. Also nur damit Sie nicht glauben, ich bin ganz gegen die Utopie. Ich bin für die Utopie, solange durch das Utopische etwas bewahrt werden soll, was uns allen grundlegend abgeben würde. Und das war ein Teilprogramm der Grünen. Was sie heute, ja, was jetzt ist, weiß ich nicht. Das ist jetzt
gut.
So meine Koalition.
Bitte schön, Herr Roth.
Worin liegt Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Utopie und Vision?
Das ist schwer zu sagen, weil es gibt ja Visionäre, die wissen ja genau, wie die Vision ausschaut. Die finden sie überall in den psychiatrischen Kliniken. Die können ihnen bis ins letzte Detail aufzeichnen, wie ihre Vision ausschaut. Nicht? Also es könnte sein, dass Ihre Frage darauf zielt, dass es einen Punkt gibt, wo es dann keinen Unterschied mehr gibt zwischen Vision und Utopie. Nur der Visionär, deswegen redet man immer vom Visionär, da sehe ich schon den Zarathustra am Berg stehen mit wehendem Haar, ne? Und der schildert uns eine Vision, das neue Jerusalem. Ne? Also das wäre nicht der Zarathustra gewesen, sondern ein anderer. Ist egal, die Dinge schauen ungefähr alle gleich aus. Nämlich so wie in der Fantasy, nicht? Wenn dann die Vision des neuen Reiches gemalt wird. Das sieht man regelrecht, wie das ausschaut, ne? Diese hohe Türme mit edlen Menschen, die da immer auf und ab gehen und schauen, dass das Böse endgültig aus der Welt verschwunden ist. So, das ist die Vision. Oder sie haben Visionen religiöser Art, über die müsste man dann gesondert reden. Das hat ja mit Sehnsucht nichts zu tun. Visionäre sind eigentlich keine Sehnsüchtigen. Das sieht man schon am Anfang des Christentums. Die wirklichen Visionäre waren weniger sehnsüchtig als darauf aus, die Vision mit allen Mitteln herbeizuführen. Heiratet nicht mehr, bekommt keine Kinder, kein Sex mehr. Das waren die Urchristen, besonders in der Form derjenigen, die dachten, das Ende ist sowieso nah. Das wird also in einigen, noch in ihrer Generation wird es stattfinden. Also die Gnostiker zum Beispiel. Das sind Visionäre. Ob die eines, für mich passt das nicht gut zur Sehnsucht. Sehnsucht ist irgendwie etwas anderes, weil dieses begriffslose Moment hier irgendwie fehlt. Aber ich meine, es hat ja keinen Sinn, sonst beginnen wir um Begriffe zu streiten und dann wird's witzlos. Ne? Okay. Es gibt zweifellos einen Bereich, wo diese beiden Dinge einander überlappen, könnte man sagen. Nicht?
Sehnsucht hat vielleicht etwas mehr mit Gefühl zu tun als Vision.
Das könnte auch sein, ja. Bei William Blake hat man das Gefühl, ist ein visionärer Maler zum Beispiel. Ich denke besonders an William Blake. Wenn Sie Visionär sagen, denke ich immer, das ist für mich ein ganz großer Künstler. Also nur damit das klar ist. Das ist
bitte.
Ich würde gerne noch einmal auf die Sternengucker Liese kommen. Da geht ja nicht hervor, wer diese Liese ist. Dem Namen nach kann das ein Hausmädchen sein oder es kann in dieser Zeit...
ich glaube, sie hütet die Schafe.
...des 19. Jahrhunderts oder auch eine junge Frau, die darauf wartet, dass sie geheiratet wird, damit sie irgendwie durchkommt in diesem Leben. Man könnte das ja auch so interpretieren, dass eine Sehnsucht darauf geht, etwas mehr in seinem Leben zu werden, als das, worin man geworfen ist, sozusagen durch die Lebensumstände, durch die Zeitumstände, durch Rollenzuschreibungen oder was auch immer. Also alles das, was das konkrete Leben prägt, wenn man davon ausgeht, dass es ja auch immer auch eine Vorstellung gegeben hat, dass man in sich ein Bild davon trägt, wie man eigentlich sein oder werden könnte. Und die zweite Assoziation, die ich dazu habe, ist, dass ja die Sehnsucht sich auch immer darauf bezieht, einen Sinn im Leben zu finden oder das, was man mit Sinn meint, was ja etwas Bleibendes, was über den Tag hinausgehend, über das eigene Leben hinausgehend ist, dass man das auch erreichen könnte.
Also das Zweite ist in diesem Gedicht sicherlich da, dass es irgendwie, dass das alles einen Sinn hat, aber den kann sie nicht aussprechen. Ja, indem sie da die Sterne betrachtet, am Abend nach des Tages Mühe und Plag, also das ist sicher kein Mädchen, das in wohlhabenden Verhältnissen sich befindet, klarerweise, da kann sie nicht aussprechen, was das ist. Sie weiß nur, es gibt was Besseres in der Welt. Übrigens interessant, eben als all ihr Leid und Lust, sagt sie. Nicht nur Leid, auch Lust, das ist irgendwie das Interessante dabei. Sie hat also kein konkretes Ziel und es ist auch kein Gedicht, man weiß ja natürlich, dass Matthias Claudius ein sehr religiöser Dichter war. Das ist ein Gedicht, das arbeitet so stark mit religiösen Metaphern, dass diese sozialen Aspekte, die im Leben eines Menschen auch eine Rolle spielen. Vielleicht wird das mir noch etwas Besseres oder vielleicht kann ich nach oben heiraten oder so irgendetwas. Nicht? Das wäre zu dieser Zeit der Gedanke gewesen, der nahegelegen hätte für so ein Mädchen. Das spielt hier überhaupt keine Rolle. die ist gewissermaßen ganz bei sich, weil sie ganz einsam ist. Mit sich und dem gestirnten Himmel, nicht? Insofern ist das Soziale hier weit weggeschoben und bleibt dieses zweite Moment sehr stark im Vordergrund, von dem Sie gesprochen haben. Dieses eigentlich nicht nennbare sich sehnen nach etwas Besserem.
Da hinten habe ich gesehen,
ja, ich glaube ja, dass Sehnsucht überhaupt so etwas ist, was uns nur so hereinweht. Ja. In den Nebel. Und das immer ein bisschen weh tut, Sehnsucht. Heimweh und Fernweh und mit Melancholie immer verbunden ist.
Genau.
Im Gegensatz zu Hoffnung oder,
genau,
oder Vision.
Deswegen habe ich ja vorhin, also als Sie erwähnten, das mit den Liebesliedern, nichts gesagt, weil ich mir gedacht habe, ich soll da besser vorsichtig sein, aber ich habe das Gefühl, wir haben gerade was die Volksmusik oder die sogenannte Volksmusik betrifft, also dieses volkstümliche Liebeslied, dort gibt es überhaupt keine Sehnsucht. Dort gibt es nur das Maderl und das Busserl und was weiß ich was. Das ist unerträglich. Und warum ist es unerträglich? Also für mich, weil dieses Moment der Sehnsucht fehlt. Das in vielen anderen, übrigens auch in unserer wirklichen Volksmusik, immer wieder da ist. Nicht? Da gibt es etwas Unerfülltes und deshalb ist das nicht einfach so platt stimmungsmachend. Das ist Wohlfühlmusik. Die verkauft sich übrigens am besten. Nicht? Die sind alle reich, die Spitzenmusiker, die dieses Genre betreiben. Und da ist immer das Busserl, um das es geht, und das merkwürdig, ich kann das nicht richtig nachmachen, aber so diese Geschichten.
Mich würde interessieren, welche Sehnsüchte diese Musiker haben.
Ja, die haben keine, die haben Agenten.
Ja, aber Geld, sie bedienen
doch ein Bedürfnis, das massenhaft vorhanden ist, weil die Leute horchen sich das sehr gerne an, das sind die Sendungen, die im ORF am meisten gesehen werden. Also wenn der Rabitz könnte, der würde den ganzen Tag nur solche Sendungen bringen. Vielleicht unterbrochen mit Werbesendungen, die ihn selber betreffen, aber
die auch wieder sind, die wechseln sollen. Ne? Okay, Florian, bitte.
Ja, ich möchte nochmal doch zurückkommen zu den Begriffsbestimmungen und Sie noch einmal um Rat bitten. Und zwar, sind nicht auch Sehnsüchte irgendwo verantwortlich für die Weiterentwicklung von uns immer wieder, wenn man jetzt schaut, was treibt ein Forscher oder Entdecker oder Erfinder und Forscher, wenn man nehmen einen Christoph Kolumbus oder Bill Gates aus der heutigen Zeit, ist das reine Visionäre, sind das reine Visionäre oder doch auch sehnsüchtige Menschen?
Nein, beim Kolumbus weiß man nicht so genau, aber ich denke, diese Leute, die weggefahren sind blöder Ausdruck, ins Unreine hinein sozusagen. Die wussten gar nicht genau, wo es lang geht. Also da mag es schon sein, dass Sehnsüchte, wenn auch zum Teil gemischt mit großer Bereitschaft zur Gewalt vorhanden war. Denn Bill Gates kann ich mir sehnsüchtig nicht vorstellen. Ich kann mir überhaupt nichts, was mit dem Computer zu tun hat, in Verbindung bringen mit Sehnsucht. Obwohl ich ständig mit dem Computer arbeite. Also nur, bitte? Ich hab jetzt leider durch dieses Set, das ich hier... Wer hat Sehnsucht? Nein, das ist eben keine Sehnsucht, das ist ein ständiges Ärgernis. Das macht mich nervös. Ich meine, das dient vielleicht der Industrie, die Beruhigungsmittel herstellt, weil Computerbenutzer so nervös sind, dass sie ohne Tranquilizer kaum den Tag überstehen würden. Natürlich vermischt mit Kaffee, weil man muss. Aber da habe ich das Gefühl, sind wir am anderen Ende der Sehnsucht. Beim Kolumbus nicht. Allerdings gibt es halt immer das Problem bei diesen Eroberern, nicht? Bei diesen Welteroberern sozusagen, oder wie soll man dazu sagen?
Entdecker, ja.
Entdeckern, ja. Die Eroberer neuer Welten. Nicht? Mhm. Da ist einerseits die Sehnsucht da, Aber andererseits hatte die Sehnsucht auch immer was ganz Konkretes. Diese Suche nach dem Eldorado zum Beispiel. Da steckt schon der Keim.
Nach Atlantis.
Der Atlantis, ja. Also da hat man immer das Gefühl, da ist die Gewalt auch immer gleich mit, die fährt gleich mit sozusagen.
Aber die begeben sich ja auch an einen gewissen Abgrund, nicht?
Ja.
Weil bis so weit man schauen kann beim Segeln, hat man Vertrauen, aber dann, was ist dahinter, nicht? Wenn man das nicht mehr sieht.
Also wussten einige von denen ja gar nicht wirklich, ob die Erde eine Kugel ist, ja, nicht? Sondern möglicherweise gibt es diesen Abgrund, diesen Abyss, wo man dann hinunter.
Also die Sehnsucht nach dem Abgrund ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, oder?
Da gibt es diese eine Stelle, nicht? In einem Psalm, in einem biblischen Psalm gibt es diese Stelle. Abyssus, Abyssum invocat. Der Abgrund, der nach dem Abgrund ruft. Das ist dann meistens so gedeutet worden, dass dass das Böse anzieht. Aber das war überhaupt nicht ursprünglich gemeint. Weil der Abgrund war nämlich in Wirklichkeit der unverständlich gewordene Gott für den Eremiten, für den Emigranten, der nach Gott ruft, aber im fernen Lande lebt und daher
verlassen worden ist.
Und verlassen worden ist. Das gibt es natürlich. Vielleicht gibt es so etwas wie eine Sehnsucht nach dem Abgrund. Das könnte
oder
sein.
Todessehnsucht ist ja auch.
Das spielt ja auch eine Rolle, ja.
Sehr wichtiger Faktor, oder?
Obwohl man auch nicht weiß genau bei der Todessehnsucht, wonach man hin will. Das sind allerdings diese Gefühle des endgültigen zur Ruhe kommens, die hier eine Rolle spielen. Ja. Aber nicht nur. Ich denke zum Beispiel an diesen berühmten Film von Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Das ist auch eine Sehnsuchtsreise. Über alles hinweg ist diese Reise zu dem wahnsinnigen Kurtz. Das ist schon im Roman von Joseph Conrad so. Ist auch eine Reise, die etwas mit einer Sehnsucht zu tun hat. Da will man etwas finden. Obwohl man weiß, da stimmt etwas nicht mehr mit diesem einst so bewunderten, was er vom Rang her war, General oder irgendein Kommandant, nicht, der im Dschungel offenbar etwas entdeckt hat, wovon dann später gesagt wird, er hat gar nichts entdeckt, er ist einfach wahnsinnig geworden. Mhm. Aber diese Art der Inhumanität, die er repräsentiert, hat doch etwas für diejenigen, die sich auf die Reise begeben, was jedenfalls so ähnlich wie Sehnsucht ausschaut, und da ist auch ein Sehnsuchtsmoment drinnen. Als die dann ankommen, entdecken sie allerdings die reine Bestialität, nicht, und deswegen auch das Ende. Also das gibt es.
Bitte schön.
Es ist ja schon angeklungen, dass das Gegenteil zur Sehnsucht, der Kontrapunkt irgendwie, das Leben im Augenblick wäre, das Genießen des Augenblicks, so wie Sie gesagt haben, der Realist damals. Ich frage mich, ob man das nicht auch sehr gut kombinieren kann. Ich denke da zum Beispiel an die Buddhisten, die sehnen sich ihr Leben lang nach dem Nirvana. Und auf der anderen Seite sind die viel mehr imstande, den Augenblick zu leben und im Augenblick zu leben, als wir das sind. Also ich glaube, für ein gelungenes Leben müssen wir imstande sein, beide Aspekte zu schaffen.
Okay. Also ich habe die Buddhisten nie verstanden. Deswegen tue ich mir hier schwer. Weiß nicht genau, was sich dort. Weil wenn die Sehnsucht nach dem Nirvana wirklich eine Sehnsucht ist, dann verträgt sie sich irgendwie schwer, nicht? Das ist dieser Widerspruch mit der Idee, ich soll jetzt im Moment glücklich sein. Aber die sind ja nicht jetzt im Moment glücklich. Die tun ihr ganzes Leben lang, müssen die ganz, ganz schwierige Übungen machen. Zunächst einmal jahrzehntelang ist das ein asketischer, durch große Schmerzen, auch durch Leiden und vor allem Entbehrungen gekennzeichneter Beruf, kann man nicht sagen, eine Berufung, die zugleich eine Reise ist. eine Reise ist, zu einem Ziel hin, das man anstrebt, dass man vielleicht einen Namen hat, Nirvana oder andere Namen, und das man nicht kennt. Das Interessante am Nirvana ist ja diese paradoxe Struktur, diese unbewusste Glückseligkeit, wobei unbewusst und glückselig, das sind ja zwei Begriffe, die einander widersprechen, und das deutet auf genau dieses begrifflose Moment der Sehnsucht hin. Also da würde ich Ihnen zustimmen. Nur, dass die wirklich im Augenblick glücklich wären, das kann ich angesichts der Übung oder der Lehre, der sie sich unterwerfen, um die höchste Stufe des Bewusstseins zu erreichen. Ich meine, die haben doch, ich weiß nicht, wie viele Stufen die sind.
Ja, aber ich denke, die strahlen schon eine Zufriedenheit und ja, ein Glück aus. Okay. So schaut ja nicht ein unglücklicher Mensch aus, oder? Okay. Oder ist das nicht auch nach außen hin ein Zeichen?
Also wenn das so ist, ist kein Buddhist und unter uns. Niemand da, der für den...
Naja, also wenn man genauer hinschaut, würde ich schon einige sehen.
Die outen sich aber nicht. Die schauen jetzt zu, wie ich mich blöd mache, weil ich vom Buddhismus so wenig verstehe. Nein. Und denken sich ihr Teil, oder wie? Lassen mich da in eine Falle hineinlaufen.
Nein, vielleicht habe ich
vom Buddhismus ein Bild, das zu stark geprägt ist, durch das, was man aus der christlichen Mystik und dem Mönchstum, den Christlichen kennt, nicht? Denn auch die haben natürlich ein Ziel. Das Ziel natürlich nicht das Nirvana, wie wir wissen, sondern ein anderes. Aber auch dieses Ziel heißt Erlösung, und das Nirvana ist auch eine Form der Erlösung, nicht? Und um dorthin zu kommen,
muss man dienen.
Und das ist vielleicht der Punkt, um den es geht. Wer glaubt, in der rechten Weise zu dienen, also Gott zu Diensten zu sein oder dem Höheren sozusagen zu Diensten zu sein, der erfährt ein Glück trotz aller Beschwernisse, ja, weil er das Gefühl hat, den Sinn des Lebens gefunden zu haben. Ja. Zwar lässt sich der Sinn des Lebens nicht ausdrücken, aber in der täglichen Arbeit zeigt sich dann eine Art von Zufriedenheit, die dem normalen Menschen, übrigens auch meinem Realisten, völlig abgeht. Weil der ist immer der an den handfesten Zielen orientierte, der weiß ja, dass wir das Bruttonationalprodukt steigern müssen und dass wir sonst Arbeitslose bekommen und so weiter und so fort.
Bitte sehr.
Mir fällt beim Wort Sehnsucht vor allem die Sucht auf. Ist es nicht so, dass uns die Sehnsüchte auch oft in Süchte treiben?
Ja.
Ein klares Ja, oder?
Ja, ein klares Ja. Ich meine, deswegen bin ich ja kein so großer Feind der Sucht wie manche heute. Ich glaube, Menschen können ganz ohne Sucht nicht leben. Das heißt, das Leben selber, würde ich sagen, schließt ein Moment des Süchtigseins, aber jetzt bitte nicht verstanden als das Süchtigsein nach irgendwelchen Drogen mit ein. Süchtig sein heißt ja, wenn man es nicht gleich negativ konnotiert, dass man eben nach etwas strebt, das ein Ziel darstellt, das man nicht erreichen kann. Ja? Das ist, und das steckt in Sehnsucht natürlich drinnen. Jemand ist süchtig danach, sich zu sehnen. Das klingt aber irgendwie natürlich negativ, weil das Wort Sucht hat bei uns diesen negativen Klang, negativen Beiklang, den kriegen wir nicht weg. Deshalb würde ich die Betonung immer auf Sehen legen und dann Sucht, nicht? Also die Sehnsucht, so. Ja. So geht das.
Bitte, da vorne. Noch ums Eck, ja, danke.
Ich wollte nur sagen, dass es doch eine Verbindung zwischen Sehnsucht und Kunst gibt. Sie haben ja verschiedene Dichter oder Autoren jetzt zitiert, aber ich glaube auch in der Malerei ist das sehr stark ausgeprägt.
Selbstverständlich. Also
Teil rückwärts gerichtet.
Beinahe hätte ich gesagt, jede wahre Kunst mit H ist eine sehnsüchtige Kunst. So geht's mir. Alles andere ist, kann auch sehr fesch sein und sehr artifiziell und im Übrigen kann zum Denken anregen und gefällt mir auch immer wieder. Aber wenn es um die wirklich große, inspirierte, wahre Kunst geht, die kommt ohne Sehnsucht nicht aus. So. Da bin ich ganz apodiktisch.
Ja, bitte. Wo sind Ihre Fragen noch?
Jetzt haben wir uns.
Wir haben noch Zeit, oder?
Da gibt es eine Frage.
Wunderbar.
Sie haben begonnen mit Adam und Eva, wenn ich es recht in Erinnerung habe, die aus dem Paradies vertrieben sind. Und was haben sie gemacht? Sie sind sehnsüchtig danach, in ihrem Leben sozusagen das Paradies wieder zu erleben oder diese Erfahrungen zu machen. Wir sind alle Kinder, Nachkommen von Adam und Eva. Sind wir alle aus dem Paradies vertrieben? Fangen wir alle damit an oder ist jeder Mensch von uns auch wieder nach irgendetwas süchtig, sehnsüchtig? Und da ist mir in Erinnerung ein Artikel von Peter Sloterdijk, von dem ich so gut wie nichts gelesen habe, aber der sehr eindrücklich war, zum Thema Pädagogik. Und der ist in einem etwas fortgeschrittenen Alter Vater geworden und hat geschildert, wie seine Tochter als kleines Kind etwas, ein Verhalten an den Tag gelegt hat, was er in keiner Pädagogik, in keiner Psychologie und Pädagogik-Literatur jemals definiert hatte. Er hat das Gefühl, seine Tochter hat eine Erfahrung gemacht, ein Erlebnis, ich kann laufen, ich kann. Und es ist, als ob sie ein Licht im Ende des Tunnels sieht und sich freut darauf, das zu erleben, das Neue. Es ist, als ob sie eine Grubenlampe am Kopf hätte und sich freut auf das Neue, auf das, was jetzt für sie dran ist. In Wirklichkeit ist es, schreibt er nach seinem Gefühl, ihr inneres Licht, was dieses Kind vorantreibt, hinführt, also die Sehnsucht, das Nächste, die nächste Erfahrung zu machen als Kind, die sozusagen die Freude auf das, was kommt. Und das kommt mir jetzt so in diesem Zusammenhang der Frage, dass das, wenn wir alle mal Kinder waren, ob das dann auch im ursprünglichen, sozusagen, man könnte es ja auch mit Urvertrauen sagen, ins Leben, dass wir da unausgesprochen, nicht formuliert, nicht artikuliert, als Kind schon gar nicht, aber da hinleben auf etwas, was erstmal positiv konnotiert ist.
Ja, also ich sehe in dieser Sloterdijkschen Beschreibung, ich kenne sie nicht, aber so wie Sie sie wiedergegeben haben, sehr schön, finde ich, da steckt eigentlich die ganze christliche Metaphorik natürlich auch drinnen, auf die sich im Übrigen auch der Ernst Bloch gestützt hat, wenn er sagt, dass jedem in die Kindheit schien, nicht? Etwas schien jedem in die Kindheit, worin noch niemand war. Das ist dieses schöne Bild. Sie müssen sich vorstellen, der Ernst Bloch schreibt ein dreibändiges Werk, Prinzip Hoffnung. Das hat, ich weiß nicht, 1500 Seiten oder so irgendetwas. Und das ist der letzte Satz, ist das dort drinnen. Das hat er mit Absicht dorthin gesetzt, ebenso wie Proust, das dann ganz an den Schluss setzt. Und was ich sagen wollte, ist auch in diesem kurzen Text, den ich Ihnen vorgelesen habe, die Sehnsucht, nicht alle Kulturen kennen die Sehnsucht möglicherweise in dieser Form, obwohl man dann sich fragen könnte, ob nicht keimhaft auch in solchen Kulturen das schon vorhanden ist. Nicht? Der von mir genannte Everett, der bei einem Indianerstamm Amazonas als Missionar gelebt hat. Sie müssen sich vorstellen, da kommt ein Daniel Everett heißt der, ein Missionar, der gleichzeitig Ethnologe ist, wird von seiner Missionsgemeinschaft, die so etwas finanziert, eine sehr berühmte Gemeinschaft, die solche Unternehmungen unterstützt, kommt zu diesen Indianern. Nur zwei, drei Leute auf der Welt konnten sich mit denen bisher überhaupt verständigen, weil die eine sehr merkwürdige und sehr schwierige Sprache hatten. Und der war gekommen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Und der hat auch eines der Evangelien dann übersetzt später mit Hilfe eines Native Speakers sozusagen. Nur wollten die das Evangelium nicht haben. Die sagen, was willst du mit dem Jesus? Den kennen wir nicht, den brauchen wir nicht, der geht uns nichts an. Und er beschreibt diese Leute, die wirklich auf Steinzeitniveau leben, sind keine Nomaden, aber leben eigentlich auf Steinzeitniveau. Das ist eine Situation für ihn gewesen, die ihn so weit brachte. Er musste feststellen, dass die Leute glücklich sind in ihrer einfachen, ganz schlichten Art und unvorstellbar schlicht für uns. Und die Folge davon war, dass er, der Missionar, seinen Glauben verliert. Nun ist das hat er auch beschrieben. Nun ist das Problem gewesen, dass der eine Familie hatte. Die waren alle sehr gläubig, also insbesondere seine Frau war auch Missionarin. Dann hatte er, glaube ich, drei Kinder, zwei Töchter, einen Sohn. Als er ihnen eingesteht, dass er seinen Glauben verloren hat, weil er auf glückliche Menschen gestoßen ist. Die zwei Töchter sagen sich von ihm los. Der Sohn ist weiterhin mit ihm im Kontakt geblieben, also eine Familientragödie, eine riesige. Nicht? Das ist natürlich etwas gewesen, was ganz... wie soll man sagen, unserer ganzen christlichen Kultur fernsteht so etwas. Ja? Wir leben von dieser Sehnsucht, dass wir irgendwie, das steht im Hintergrund unserer ganzen kulturellen Symbolik, Paradiesesvertriebene sind. Nicht? Und das war das Thema, das auch den Sloterdijk natürlich hier bewegt. Obwohl, das muss man sagen, der Sloterdijk ein Anhänger des Bachmann war, der wieder mit dem Christentum gar nichts zu tun hatte. Trotzdem, dieses Sehnsuchtsmotiv ist da, aber es scheint so zu sein, als ob in den Ursprüngen der Menschheit, soweit sie nicht vor allem dort, wo sie weiter existieren, ohne durch das Christentum überformt zu sein, dieses Sehnsuchtsmotiv zum Teil nicht in der Form vorhanden ist. Das muss man also sagen, damit dann nicht das alles in ein schiefes Licht gerät oder damit man nicht falsche Vorstellungen davon bekommt, was das Wesen des Menschen ist, falls es so etwas gibt. Das ist nicht da in jenen Kulturen, wie die dieser Daniel Everett untersucht. Und das Einzige, was man sich noch überlegen kann, ist, ob nicht auch dort Formen der Sehnsucht existieren, die man bloß nicht entdeckt, weil man kennt die Kultur dieser Leute so wenig. Ja? Man kann die von innen her so, aber der hat wirklich jahrelang mit diesen Leuten zusammengelebt. Nicht? Also dieses Sloterdijk-Zitat, wenn Sie das übersetzen, jenem Indianerstamm, bei dem Everett gelebt hat, die würden vermutlich sagen, ja, also geht uns nichts an.
Ich würde gerne da noch das ergänzen. Es geht mir überhaupt nicht um die Person des Philosophen Sloterdijk. Wir alle, die da sitzen, denke ich, kommen aus der christlichen Tradition. Und es ist ja auch eben gefragt worden nach Buddhisten, die jetzt hier sich jedenfalls nicht outen. Ist ja auch nicht nötig eigentlich. Aber ich hatte es viel allgemeiner gemeint. Ich hatte gedacht, dass jeder Mensch, der in diese Welt geboren wird, in welcher Kultur auch immer, aus der er kommen mag, und aus der Prägung, die er erfährt durch seine individuelle gesellschaftliche Lebenssituation und auch gerade möglicherweise sehr tragische oder schwierige Situationen. Und aus ganz anderen also auch religiösen Kulturen, wie Sie es ja eben jetzt sehr deutlich auch gesagt haben, dass es da doch etwas Gemeinsames gibt für alle, die als Menschen in diese Erde, in diese Welt hineingeboren werden. Dass da so etwas ist, was natürlich ganz individuell ist, aber doch so eine Ursehnsucht ist nach dem, was das Leben sein könnte, wenn wir nun in diese Welt geboren sind.
Ja, das ist...
Also für mich auch so die Erfahrung wirklich der aktuellen Situation. Wie gehen wir mit den Menschen um, die in unsere Welt geboren werden, eben mit der, in der Pädagogik. Und insofern ist das, der hat es mal formuliert in einem Artikel, wo es jetzt um pädagogische Fragen geht, aber dass wir jedem Menschen das eigentlich zugestehen sollten und dass wir in unserer gegenwärtigen Kultur eigentlich das gerade zerstören, dass den Menschen, die heranwachsen, nicht diese Offenheit entgegenbringen, dass sie die Chance haben, das, was in ihnen lebt, was sozusagen, dass jeder Mensch mit einer ganz eigenständigen Lebensaufgabe kommt. Und das weiß ich wiederum, habe ich gelernt von Sorbonne Foussonné, von einer Schwarzafrikanerin aus dem Stamm der Dagara, die schildert, wie sie in ihrer Kultur die Menschen erwarten und sie befragen sozusagen, was bringst du an individueller, einmaliger Geschenk in die Welt? Deine Aufgabe, was niemand so gut kann wie du, sagt. Und dass das da das Prinzip ist. Und dass ich denke, dass wir da in unserer Kultur auf einer ganz problematischen Weg sind, wie wir mit den Kindern und mit allen Erwachsenen, mit jedem Menschen in jedem Alter, dass es da irgendwo etwas gibt, was wir vielleicht nicht realisiert haben können, aber was eigentlich noch so als Sehnsucht noch besteht, was unserem Leben Sinn geben könnte. Also vielleicht eine Frage von Sinn des Lebens. Wofür bin ich in die Welt gekommen und was kann ich da machen und was sollte ich noch machen, vielleicht, wenn ich denn noch da bin?
Wunderbar, Dankeschön.
Also ich wollte nur sagen, das muss ich einfach sagen, ich bin natürlich ganz Ihrer Meinung. Also Sie sprechen mir wirklich aus der Seele. Mein Problem sind nur diese verflixten Harvard-Psychologen, die sich an solche Leute wie Daniel Everett anhängen und dann sagen, es gibt sowas wie Glück ohne dieses Moment, von dem Sie reden. Und das ist sozusagen, das sind die glücklichsten Leute. Punkt. Das konnten wir feststellen mit unseren wissenschaftlichen, empirischen, psychologischen Methoden. Wir haben das alles vermessen. Wir haben die Gesichtsausdrücke studiert. Die grinsen, 70% des Tages grinsen die nur. Die sind glücklicher als der durchschnittliche. Ja, so geht das zum Teil. Die haben tatsächlich physiognomische Vermessungen gemacht bei diesen Leuten. Und wenn die einen Gesichtsausdruck zeigen, der freundlich ist oder so irgendwie was, dann ist das ein Indikator, nicht? Weil verständigen können sich diese Harvard-Psychologen ja nicht mit den Leuten. Die beherrschen deren Sprache ja nicht. Die ist so kompliziert, dass sie jahrelang, ja, die wissen gar nichts von denen. Den ganzen Untergrund, der hier so wichtig ist und von dem auch Sie gesprochen haben, nicht? Von dem wissen die gar nichts. Diese Harvard-Psychologen sind auf eine bestimmte Weise ganz, ganz dumm. Ich sage das deshalb, weil Harvard gehört zu den 5 besten Universitäten der Welt. Das ist eine der ganz großen Elite-Universitäten.
Bitte schön, gleich.
Ich wollte nur einfach zu dem nur ergänzen. Mir ist einfach der Satz von Khalil Gibran dazu eingefallen. Eure Kinder sind nicht eure Kinder, sie sind Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Und von dem habe ich einfach sehr viel gelernt in dieser Hinsicht.
Das ist auch sehr schön. Christine hat einen Moment noch. Ah, sie hat sein Mikro. Sie hat
ein Mikro. Ich wollte noch einmal anschließen jetzt an diese
Frage, was ist die Sehnsucht? Und mir ist noch hängen geblieben, zuerst die Frage, sozusagen, hat Bill Gates, wenn er einen Computer erfindet, oder Christoph Kolumbus, wenn er die Welt erobert, Sehnsucht? Und mir stellt sich die Frage, ob zur Sehnsucht die Bezogenheit gehört. Also ob Sehnsucht ein dialogisches Prinzip ist im Menschen, dass nur mit Beziehung oder mit der Suche nach Beziehung, mit der Suche nach irgendetwas, das antwortet, verstehbar ist und abgrenzbar gegenüber auf bloße Materie, die nicht antwortet, auf ein Ding, das nicht antwortet, auf Besitz, der nicht antwortet, sondern nur, den man nur hat, gerichtet ist. Ob das möglicherweise ein Kriterium ist, das Sehnsucht unterscheidbar macht von anderen Zuständen.
Danke.
Ja, das ist ich finde, das ist eine sehr gute Frage, allerdings eine sehr schwierige. Und zwar deshalb, weil unsere Kultur hat bestimmte Begriffe, die hier nicht gut passen. Da gibt es den Begriff der Kommunikation. Dann gibt es den Begriff des Dialogs. Es gibt da noch andere Begriffe. Unsere Kultur ist so stark fixiert auf dieses Dialogische und Kommunikative, das in einer ganz bestimmten Weise aber gemeint ist, nicht? So dass man fast zögert zu sagen, das hat was mit Sehnsucht zu tun. Wenn Sie aber damit meinen, dass der Sehnsüchtige das Gefühl hat, dass ihm aus dem Gegenstand seiner Sehnsucht etwas entgegenkommt, nicht? Dann so wie die Sternseherin Liese. Ich meine, die meisten würden heute sagen, was ist der Himmel? Nicht? Da kann einem doch nichts entgegenkommen. Das ist alles tote Materie, Strahlung, lebensfeindlich und so weiter. Also wenn sich die Sehnsucht auf diesen gestirnten Himmel richtet, dann kommt von dort her was entgegen, und das sagt der Dichter ja auch, nicht? Wenn sie die Sterne in einer bestimmten Weise sieht, dann kann sozusagen alles, worauf sich die Sehnsucht richtet, so verstanden werden, dass von dort her dem Sehnsüchtigen etwas entgegenkommt. Manchmal ist dieses, was einem da entgegenkommt, könnte man sagen, bloß eingebildet. Das gibt es ja auch, nicht? So wie der große Gatsby sich einbildet, es kommt ihm etwas entgegen aus der Liebe seines Lebens, und es stellt sich dann später heraus, er hat sich da aber etwas eingebildet. Deswegen wird aber die Sehnsucht nicht, würde ich sagen, nicht wertlos. Sie wird nicht weniger und sie wird nicht geringer. Ja, das ist das, was man vielleicht dazu sagen kann. Ich meine, ansonsten so, dass es eine Ich-Du-Beziehung ist, also davon sollte man sich hüten, das so zu sehen, glaube ich, bei der Sehnsucht. Also diese Art von Kommunikation. Wir müssen jetzt miteinander reden. Jetzt müssen wir mal miteinander reden. Also wenn wir so weit sind, dass wir mal miteinander reden müssen, dann hat sich die Sehnsucht schon aufgehört, nicht? Weil dann ist gleich der Eheberater ums Eck, und dort ist schon gar keine Sehnsucht mehr, nicht? So irgendwie.
Bitte schön, Herr Roth.
Ihre kritische Einstellung zu Dawkins Evolutionstheorie ist ja bekannt. Und daher stelle ich Ihnen jetzt diese Frage, weil ich es gern authentischer hätte. Ist die Sehnsucht nicht auch ein Bestandteil, oder kann sie nicht auch ein Bestandteil unseres evolutionären Prozesses sein, ein Ergebnis?
Warum nicht? Man muss den evolutionären Prozess ja nicht so eng fassen, wie es Dawkins tut. Also Richard Dawkins hat ein Buch geschrieben, auf das beziehen Sie sich da wahrscheinlich, weil ich meine, ansonsten, was sollte ich gegen den Dawkins sagen? Der ist ein bekannter Evolutionstheoretiker, dafür zuständig, dafür hat er einen Lehrstuhl, dass er die Evolutionstheorie populär macht. Natürlich gibt es, da habe ich nichts zu sagen, da gibt es auch nichts zu sagen. Was man allerdings, worum es hier in diesem Buch geht, The God Delusion, also wie heißt das auf Deutsch, der Gotteswahn, nicht? Das ist ein frontaler Angriff sozusagen auf alle Arten des Religiösen, und da geht er sehr weit. Dawkins ist ein sehr, sehr kämpferischer Mann. Das hat auch damit zu tun natürlich, dass er es zum Teil mit amerikanischen Fundamentalisten zu tun hat. Also da kann man schon kämpferisch werden, nicht? Und ich weiß nicht, wenn die Evolutionstheorie wahr ist, was sie offensichtlich, so wie wir heute unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse überhaupt überschauen können, dann ist sie als wahr anzunehmen. Da gibt es also kaum ein Problem, denke ich, außer Spezialprobleme für Wissenschaftler, aber die brauchen uns hier nicht zu interessieren. Die Frage ist nur, ob es eine vollständige Theorie des Menschen ist. Das ist immer das gleiche Problem, das wir haben in diesen Bereichen, dass die Evolutionstheorie die bestbestätigte Theorie der Entstehung des Lebens ist, die wir im Augenblick haben. Das ist doch aufgrund des empirischen Materials unbestritten. Es gibt keine bessere Theorie. Etwas anderes ist, wenn man sagt, es ist schon eine vollständige Theorie. Nicht? Mit der können wir alles erklären. Wir können alle Lebensphänomene erklären. Wir können natürlich auch ein Gefühl wie die Sehnsucht erklären. Man kann gar nichts dieser Art kann man damit erklären, weil die Evolutionstheorie im Kern eine Theorie ist, die arbeitet mit Begriffen aus der Physik, aus der Chemie, aber die kennt eigentlich gar keine mentale Begrifflichkeit. Ja? Das sind alles dann Folgerungen schon weitergehender Art, die gezogen werden. Also insofern ist das eine Frage, meines Erachtens nur eine Antwort zulässt. Es gibt keinen Grund, in der Evolutionstheorie eine vollständige Theorie des menschlichen Wesens zu sehen. Genauso wenig, wie es einen Grund gibt, aus der Evolutionstheorie abzuleiten, dass Gott mit größter Wahrscheinlichkeit nicht existiert. Ich meine, das sind wirklich lächerliche Dinge. Man kann aus vielen Gründen der Meinung sein, dass Gott nicht existiert. Aber dass das aus der Evolutionstheorie folgen würde, ich meine, das sind wirklich Dinge, da würde ich sagen, was zu viel ist, ist zu viel.
Bitte sehr, noch eine Frage.
Die Sehnsucht nicht auch eine große Triebfeder in der Wissenschaft zum Beispiel. Ein Physiker, der theoretisch seine Formel entwickelt, will das doch auch ein Experiment irgendwie bewiesen sehen. Das hat mich ganz so sehr angebracht.
Also was die Menschen auch noch sind, außer dass sie sehnsüchtig sind, sie sind neugierig. Es ist die Frage, ob das immer das Gleiche ist. Sie sind neugierig, sie sind abenteuerlustig, Menschen sind vieles, nicht? Und also die Naturwissenschaft ist ein Projekt der menschlichen Neugierde eigentlich. Abgesehen davon, dass Menschen überleben müssen. Und sie sind irgendwann einmal draufgekommen, dass wenn man Gesetze kennt, wenn man Naturgesetze kennt, auf diesen Naturgesetzen aufbauend lassen sich Techniken konstruieren und mit denen kann man sich das Leben leichter machen. Das ist doch selbstverständlich. Wobei am Anfang geht es immer Hand in Hand. Nicht? Man hat nicht eine abstrakte Theorie und dann die Technik. So. Und CERN ist natürlich, also ich nehme an, Sie meinen jetzt diesen neuen Teilchenbeschleuniger, der also Zustände herstellen soll oder simulieren soll, wie sie etwa beim Urknall bestanden haben. Ich meine, das ist als Leistung ist das unvorstellbar. Das ist, was hier gemacht wurde, ist sensationell. Ob das irgendetwas mit Sehnsucht zu tun habe, wage ich zu bezweifeln. Das kann sich doch niemand wirklich. Weder kann sich ein Mensch auf dem Urknall sehnen, oder? Noch kann er sich dann auch sehnen. Ja, aber das wollen die ja. Die wollen wissen, wie es kurz nach dem Urknall ausgesehen hat, welche Elementarteilchen da überhaupt vorfindbar waren. Da müssen sie halt mit Lichtgeschwindigkeit irgendwelche anderen Elementarteilchen mit einem unvorstellbaren technischen Aufwand. Also ich bin fasziniert von diesen Dingen. Zusammenknallen lassen. Aber mit Sehnsucht hat das nichts zu tun.
In der Theorie festgestellten Erkenntnisse bestätigt sie. Ist doch auch ein bisschen gesehen drinnen. Eine Selbstbestätigung.
Ja.
Ich habe recht gehabt mit meinen Forschungen.
Naja, ich würde eben gerne die Sehnsucht davon irgendwie abgrenzen. Nämlich die sind gierig danach, jetzt zu wissen, ob das, was sie theoretisch ausgerechnet haben, auch praktisch so ist. Klar, nicht? Diese Higgs-Teilchen, nach denen man schon so lange sucht, das habe, ja.
Moment, wo?
Ja. Ist dieser Sehnsüchtiger der Faust? Ja? Ja, bitte, dann wenn der sehnsüchtig ist. Ich mag den Faust nicht so wirklich. Das ist es vielleicht. Das ist ja jemand, der dem armen Gretchen so wehtut. Das ist ja.
Das gebe ich Ihnen recht.
Das tut man doch nicht. Sowas macht man doch nicht. Die fragt den, sag mir, wie hältst du es mit der Religion? Und dann rät der irgendwas herum und sagt, na ja, irgendwie wird schon einen Gott geben. Ich weiß schon, man kann das nicht ganz. Warum sagt er das? Der sagt nicht, weil er irgendeine Sehnsucht hat. Das Einzige, was er will mit dem Gretchen ins Bett. Das ist ein legitim ist das. Das ist ein legitimer Wunsch, nur mit Sehnsucht. In diesem, also was ich sagen will, er hat vielleicht Sehnsucht im Ursprung nach dem Gretchen. Das könnte sein. Aber das, was er will, der Faust erinnert mich sehr stark an Menschen, die wollen der liebe Gott sein. Der will ein Wissen haben, das ist gottgleich, das will er haben. Deswegen studiert er alles. Er möchte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Eben. Ja, ich bin fasziniert von diesen Dingen, aber es ist natürlich schon ein Projekt, dass ein bisschen dieses Gefühl, wir möchten doch wissen, was der liebe Gott auch weiß, falls es ihn gibt. Es gibt ihn Gott sei Dank. Ohne dies nicht, ist die Meinung der meisten. Doch, auch das wurde untersucht. Die Harvard-Psychologen haben auch das untersucht. Es gibt auch andere Untersuchungen. Sie finden unter amerikanischen Wissenschaftlern sehr viele sehr gläubige Menschen, auch unter Naturwissenschaftlern, aber nur bei denen, die nicht an den Spitzenuniversitäten Spitzenpositionen innehaben. Diese Leute sind fast alle Atheisten. Nicht einmal. Die meisten würden die Frage, gibt es Gott, ja oder nein, das ist eine Wischiwaschi-Geschichte. Nein, die meisten würden sich sogar als Atheisten deklarieren. Es gibt aber natürlich welche, die sind auch Agnostiker, das ist klar. Wobei der Agnostizismus sowieso was ganz Seltsames ist. Aber bitte, und ich meine, was hier vorhanden ist, ist schon der Wunsch, jetzt was CERN betrifft und was den Faust antreibt, das ist für mich der Wille, zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, das heißt, ein gottgleiches Wissen zu haben. Das ist nicht Gegenstand so sehr der Sehnsucht, das ist Macht, genau. Das ist die Triebkraft ist doch irgendwie Macht. Die kann sich theoretisch äußern, aber irgendwie ist das kann was Wunderbares sein. Nicht? Wenn man endlich das ganze Leben lang hat man gehofft, dass endlich etwas, was man als junger Mann mit einem Geistesblitz sich theoretisch ausgerechnet hat. Es muss das Teilchen XYZ geben, sonst fliegt der ganze Graffel, dieses ganze Gleichungensystem fliegt zusammen. Und siehe da, 30 Jahre später, eine Riesenmaschine wird angeworfen und tatsächlich das Teilchen lässt sich empirisch nachweisen. Also wenn das nicht super ist, dann weiß ich nicht, was super ist. Aber ob das was mit Sehnsucht zu tun hat, das ist die Frage noch einmal. Nicht? Das wollte ich nur sagen. Das ist irgendwie das Problem.
Ja, ich denke, ich habe in die Runde geschaut, ich sehe keine Wortmeldung mehr. Dann möchte ich die Diskussion beenden. Herzlichen Dank, vielen Dank, Herr Peter Strasser.
Gerne.
Es war für mich
und ich
denke für alle sehr, sehr interessant. Ich möchte noch hinweisen, es gibt noch Butterbrot und Kaffee draußen, damit Sie diese eineinhalb Stunden auch nicht mit leeren Magen beenden müssen. Sind Sie herzlich eingeladen und vielleicht gibt es noch interessante Gespräche. Ich möchte noch auf das nächste Programm hinweisen. Das findet gleich morgen statt, wieder um 19.30 Uhr wie gewohnt. Das Thema ist, oder der Titel heißt Zeus, schau over. die Apologie des Sokrates dialektisch betrachtet. Der Vortragende ist Hans Kumpfmüller. Das ist ein Dialektschriftsteller, Kolumnist und Fotograf. Und auch Thomas Moers, der Philosoph, im Kepler Salon kein Unbekannter mehr, wird auch darüber sprechen. Die Gastgeberin ist Iris Meyer. Bitte kommen Sie, es wird sicher sehr spannend. Für heute dürfen Sie sich dieses Programm natürlich gerne mitnehmen. Und das Quartalsprogramm, das bis zum Jahresende oder sagen wir Mitte Dezember geht, dürfen Sie auch mitnehmen. Ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen und danke für Ihr Interesse und für Ihre sehr, sehr interessanten Fragen. Auf Wiedersehen und einen schönen Sonntag noch.